ARD.
Moin zusammen, ich bin Ole Wackermann. Wir haben Dienstag, strahlend blauer Himmel über Hamburg und schon richtig Sommergefühl. Und ich finde, einmal können wir noch, oder? Wir sind der HSV. So schön hat der Rathausmarkt gestern gesungen. Am Tag nach der Riesenaufstiegsparty gibt's aber schon wieder Knatsch. Felix Magath wollte gerne Vereinspräsident werden beim HSV. Jetzt darf er aber noch nicht mal zur Wahl antreten. Das ist schon ein mittleres Erdbeben. Was dahinter steckt, das besprechen wir gleich. Außerdem müssen wir mal Kassensturz machen. Die Stadt Hamburg hat neue Zahlen vorgelegt, was sie an Steuereinnahmen erwartet, und die werden ziemlich einbrechen. Und dann geht es um den Ärger von Eltern in der Hafencity. Die gerade vor 2 Jahren eröffnete Grundschule scheint schon jetzt zu klein zu sein und muss viele Kinder aus der Nachbarschaft ablehnen. Das sind die Themen, die die Stadt bewegen am Dienstag, den 20. Mai. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
So viel Harmonie gestern rund um den HSV. Frauen- und Männermannschaft haben zusammen gesungen und gefeiert. Und heute sorgte aber ein Mann für Schlagzeilen, der eben nicht für sein Harmoniebedürfnis bekannt ist, der sich aber trotzdem immer zum HSV bekannt hat. Felix Magath.
Es bleibt aber eben, dass der HSV mein Verein gewesen ist und auch immer bleiben wird. Und ich die Beziehung, die ich zum HSV hatte, mit keinem anderen Verein aufbauen kann.
Das hat er vor 2 Jahren mal im Podcast Viel Hamburg gesagt. Jetzt wollte Felix Magath bei seiner großen Liebe, bei seinem Verein Präsident werden, aber die Kandidatur wurde überraschend abgelehnt. Unser HSV-Reporter Lars Pegelow ist zugeschaltet. Lars, du hast den O-Ton eben gehört. Felix Magath ist einer der bekanntesten früheren Spieler und Trainer des HSV. Deshalb bin ich auch froh, dass ich mit dir drüber sprechen kann. Du begleitest den Verein ja auch schon lange. Ja, und jetzt wollte er Vereinspräsident werden und darf jetzt noch nicht mal zur Wahl antreten. Wie ist es denn so weit gekommen?
Naja, der Vorgang ist ja erst einmal der. Magath hat eine Bewerbung abgegeben für diese Präsidentschaft bei seinem Verein. Wir haben es ja gerade gehört, beim HSV. Und dann gibt es eben einen Beirat in diesem HSV e.V. und der prüft alle Kandidaturen. Und Magath hat, wie alle Kandidaten, bei diesem Beirat jetzt vorgesprochen. Das sind also 5 gewählte Mitglieder des Vereins in diesem Beirat. Und dieses Gremium hat Magath nun vor einer Woche informiert: Wir lassen deine Bewerbung nicht zu. Und der Hauptgrund dafür ist nach unseren Informationen, dass Magath seine Kandidatur nach dem Geschmack des Beirates zu sehr auf den Profifußball ausgerichtet hat. Er wollte in den HSV-Aufsichtsrat und damit natürlich dann auch Einfluss nehmen auf das, was er logischerweise auch als Fußballkenner so am besten kann, nämlich Profifußball. Und seine Stärken, die liegen sicher nicht so sehr in der Vereinsarbeit eines EV-Präsidenten. Und das war der Hauptgrund, Magath abzulehnen.
Er soll ja auch nicht so ganz sicher gewesen sein, überhaupt bei den Inhalten der Satzung. Hat es denn neben dem, was du angesprochen hast, vielleicht auch mit dem Charakter von Felix Magath zu tun? Er ist ja dafür bekannt, dass er auch mal aneckt.
Ja, Magath zeigt klare Kante, ganz bestimmt, keine Frage. Und das passt natürlich auch nicht jedem. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, er ist mit Sicherheit nach wie vor auch eine der größten Figuren immer noch, die der HSV ja jemals hatte. Und dazu kommt, dass es jetzt wohl auch kuriose Gründe wohl gegeben hat, ihn von der Wahl auszuschließen. Und das haben wir auch von mehreren Seiten bestätigt bekommen. Ein Knackpunkt war beispielsweise der Lebensmittelpunkt von Magath. Der ist ja im Raum München aktuell. Und Magath wurde vom Beirat gefragt, ob er denn nach Hamburg auch zurückkehren werde als HSV-Präsident. Magath hat das zugesagt, aber nicht für seine ganze Familie, also für seine Frau und für die Kinder, die ja auch langsam alle erwachsen sind. Und auch das war ein Grund für den Beirat zu sagen, nein, Felix Magath.
Das klingt jetzt nicht unbedingt unmittelbar einleuchtend, aber man stellt fest, da scheint es eine Vielzahl von Gründen zu geben. Weiß man denn, wie es Felix Magath jetzt mit dieser Ablehnung, dieser Entscheidung geht?
Ja, er soll ziemlich verärgert sein, das haben also Leute aus seinem Umfeld jetzt geschildert, aber was soll er schließlich machen? Er kann eigentlich nicht viel ändern, der Beirat hat das Recht, so zu entscheiden, und Magath ist auch nicht der Einzige, dessen Kandidatur jetzt abgelehnt wurde, er ist sicherlich auch der prominenteste Name, der jetzt betroffen ist. Es gibt in der Theorie noch die Option, dass andere Mitglieder zum Beispiel Anträge stellen, Magath nun irgendwie doch noch zuzulassen für die Wahl, die ja am 21. Juni stattfinden soll, aber das scheint doch eher aussichtslos zu sein. Also vielleicht ist jetzt das, kann man vielleicht unterm Strich sagen, die letzte Gelegenheit verstrichen, dass der HSV und seine Ikone Felix Magath doch noch einmal irgendwo zusammenkommen.
läuft das Verfahren jetzt ganz normal weiter?
Genau, das wird ganz normal weiterlaufen. Es wird relativ zeitnah auch eine Liste veröffentlicht werden mit all den Namen derjenigen, die sich für einen der drei Jobs da im HSV-Präsidium beworben haben und die auch zur Wahl dann auch zugelassen sind. Wir sprechen ja hier über den Job des Präsidenten, den Vizepräsidenten oder natürlich auch die Präsidentin. Laura Ludwig ist da eine, die natürlich als Beachvolleyballerin total prominent und bekannt ist. Das ist der zweite Job und dann gibt es auch noch den Schatzmeister und die stellen sich dann auf der Mitgliederversammlung alle zur Wahl. Aber es ist dann auch bestimmt damit zu rechnen, dass es erhebliche Diskussionen über die Rolle des angesprochenen Beirats kommen wird. Denn eins ist auch klar, ob sich Magath nun bisher gut verkauft hat oder eben nicht in dieser ganzen Angelegenheit. Es wird viele Mitglieder geben, denen es überhaupt nicht schmeckt, dass sie eben nicht selbst entscheiden können über Magath oder andere Kandidaten, sondern dass ihnen das Fünfergremium Beirat diese Entscheidung vorab abgenommen hat.
Vielen Dank, Lars Pegelow. Der HSV, gestern noch große Aufstiegsfeier und heute schon wieder ganz andere Schlagzeilen. Bei dem schönen Wetter heute Vormittag war die Rauchsäule über Altenwerder wirklich kilometerweit zu sehen. Da war auf dem Gelände eines Aluminiumwerks ein Feuer ausgebrochen. Der Brand war in einem Kühlturm entstanden. Es sind dann auch etliche Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Die ist gleich raus zum Hamburger Hafen mit einem Großaufgebot, um die Werksfeuerwehr zu unterstützen. Zum Glück wurde niemand verletzt, hat uns Feuerwehrsprecher Philipp Baumann gesagt.
Anfänglich hatten wir eine Person, die wurde hier rettungsdienstlich gesichtet, ist aber vor Ort verblieben. Das ist das Gute, was wir vermelden können. Aber die Feuerwehr führt zurzeit natürlich noch einen Großeinsatz durch, weil hier viele Glutnester jetzt noch nach und nach abgelöscht werden müssen.
Es bestand auch keine Gefahr für die Bevölkerung, sagt die Feuerwehr. Die Polizei untersucht jetzt, wodurch der Brand ausgelöst wurde und die Rauchwolke hat sich mittlerweile verzogen. Das ist eine Frage, die wirklich vielen Eltern Stress macht. Bekommt mein Kind einen Platz an der Wunschschule zusammen mit den Freundinnen und Freunden aus der Kita? Wenn das mal nicht klappt, ist die Enttäuschung groß. Und in der östlichen Hafencity, da ist das jetzt ziemlich oft vorgekommen. An der Grundschule am Barkenhafen, die vor 2 Jahren eröffnet wurde, gibt es offenbar zu wenige Vorschulplätze. Die Eltern von 48 Kindern haben mitgeteilt bekommen, dass ihr Kind abgelehnt wurde. Christian Becker hat zu dem Thema recherchiert. Christian, warum wurden da so viele Kinder abgelehnt?
Ja, die zum kommenden Schuljahr plant halt die Grundschule am Barkenhafen 3 Vorschulklassen mit insgesamt 69 Kindern. Aber es hat 117 Anmeldungen gegeben, also weit mehr als es Plätze gibt. Und die Schule und die Schulbehörde sagt, sie können aus räumlichen Gründen nicht mehr Plätze anbieten, weil sie eben einfach gar nicht den Klassenraum dafür haben. Und man muss dazu wissen, die Vergabe der Vorschulplätze erfolgt nach 3 Kriterien. Das sind erstens Geschwisterkinder, zweitens Kinder mit Sprachförderbedarf und drittens die Entfernung zur Schule. Und diese Regeln haben an der Schule dazu geführt, dass Kinder mit einem Schulweg von mehr als 250 Metern keinen Platz mehr bekommen haben.
Ich kann mir vorstellen, also alles hat seine Gründe, aber ich kann mir vorstellen, dass die Eltern da jetzt ziemlich sauer sind.
Die sind ziemlich sauer, weil sie sagen, Mensch, wir wohnen jetzt hier in Sichtweite der Schule sozusagen. Ein bisschen mehr als 250 Meter. Wir können unsere Kinder dort nicht zur Vorschule schicken.
Man hört den Lärm vom Schulhof, man sieht die Kinder, aber man wohnt so weit weg. Das ist doch absolut absurd.
Für uns war das auf jeden Fall sehr enttäuschend, auch für meine Tochter, weil immer, wenn wir hier vorbeigelaufen sind, hat sie immer gerufen, das ist meine neue Schule und hier fange ich bald zur Schule an.
Wir ärgern uns letztlich, dass es offenbar eine Fehlplanung gibt.
Und jetzt müssen die Eltern halt sehen, wo bleiben die Kinder? Also bleiben sie länger in der Kita jetzt ein Jahr noch oder in einer anderen Vorschule in einem anderen Stadtteil? Also die Eltern sind sehr, sehr sauer.
Es klingt ja schon danach, dass der Bedarf auch nicht richtig eingeschätzt wurde, wenn diese Grundschule 2 Jahre nach der Eröffnung schon so überlaufen ist. Was sagt denn die Schulbehörde dazu?
Ja, das war ganz interessant, dass die Schulbehörde gesagt hat, dass die Schulplanung abgeschlossen waren und danach wurden noch die Wohnbebauung, die Planung für die Wohnung erst nochmal neu angefasst. Also sprich, die Wohnungen wurden, die Höhe der Häuser wurden höher, also mehr Geschosse. Also es ist mehr Wohnraum entstanden, als eigentlich ursprünglich vorgesehen. Und jetzt hinkt natürlich eigentlich damit auch die Schulplanung hinterher, weil, wie gesagt, es sind jetzt mehr Wohnungen in der Hafencity reingekommen, als eben Schulplätze dafür vorgesehen waren. Die Schulbehörde sagt aber auch, dass sie in den nächsten Jahren einen Rückgang erwartet, wieder, weil es weniger Kinder gibt und weniger Kinder geboren werden. Dem widersprechen aber die Eltern und sagen, das stimmt nicht, weil ganz viele Wohnungen entstehen gerade neu und da ziehen vor allem Familien mit kleinen Kindern ein.
Okay, aber die Schulbehörde sieht da jetzt also keinen Grund, nochmal ranzugehen und dann eben, wenn jetzt mehr Wohnungen entstehen als gedacht, da nochmal die Schulplanung zu überarbeiten?
Genau das ist das Problem. Vor 2 Jahren hat ja die Schule erst ganz neu eröffnet und die Räume sind eigentlich alle verplant sozusagen. Und es gäbe jetzt gar keine Möglichkeit, nochmal einen Neubau in Anführungsstrichen daneben zu setzen. Und Container will die Schulbehörde nicht aufstellen, weil sie sagen, nee, das passt gar nicht mehr. Wir haben den Platz auch auf dem Schulhof gar nicht. Man muss dann nämlich zu sagen, dass dort in der Hafen City wenig Platz zur Verfügung steht insgesamt. Also man hat gar keine Möglichkeiten, da sozusagen Alternativen noch drumherum dazu zu bauen. Die Eltern wünschten sich aber, dass halt die Schulbehörde einfach noch leerstehende Gewerberäume in der Nähe anmietet. Das sagt aber, die Schulbehörde sei keine Lösung. Das heißt, wenn es zu viele Kinder gibt, müssen andere Stadtteile sozusagen die Schulen dort das auffangen.
Hört sich nicht so an, als ob da das letzte Wort gesprochen wäre und jedenfalls ist keine schnelle Lösung in Sicht. Vielen Dank, Christian, und ich bin sicher, da bleibst du dran.
Vielen Dank.
Die Wirtschaft bricht ziemlich ein, das haben wir alle mitbekommen. Dementsprechend muss der Staat auch mit weniger Steuereinnahmen rechnen. In Hamburg sah es bisher immer noch vergleichsweise gut aus, aber offenbar wirkt sich der Abschwung doch immer stärker aus, auch bei Hamburgs Stadtfinanzen. Das zeigen die aktuellen Zahlen. Finanzsenator Andreas Dressel legt jedes halbe Jahr eine Steuerschätzung vor. Heute war es wieder soweit, also jede Menge Zahlen. Jenny Witt hat sich da durchgegraben. Jenny, wie stark ist denn die Delle bei den Einnahmen?
Ja, die ist ganz schön groß. Insgesamt erwarten die Steuerschätzer bis Ende 2029 jetzt 2 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als gedacht. Und das ist im Vergleich zur letzten Schätzung vom vergangenen November. Also ein wirklich ganz großes Loch prinzipiell. Und dazu kommen wir später in den Steuereinnahmen.
Woran liegt das denn an der schlechten Wirtschaftslage?
Naja, dafür gibt es 2 Gründe, sagte Andreas Dressel heute bei der Pressekonferenz. Erstens, genau die Wirtschaft, die zeigt ja schon seit längerem sehr geringes Wachstum. Das werden dieses Jahr so um die 1,2%, so die Prognose. Und vergangenes Jahr waren es auch nur 1,7%. Aber insgesamt ist es eben kein Wunder, dass die Steuereinnahmen dann absinken. Und zweitens, erklärte Dressel, muss Hamburg und müssen die Länder sich eben auch an den Kosten für bundesweite Steuererleichterungen beteiligen. Darunter ist zum Beispiel das erhöhte Kindergeld oder auch die Tatsache, dass die Steuerfreibeträge kurz vor Weihnachten von der alten Koalition noch angehoben wurden. Ja, und dafür werden eben mehr Steuergelder verwendet. Die kommen unter anderem auch aus Hamburg. Und das sind beachtliche Beträge, sagt Dressel. Ja, und diese beiden Dinge zusammen, die bedeuten eben, dass die erwarteten Einnahmen von jetzt bis 2029 sehr, sehr viel geringer ausfallen als bei der letzten Schätzung im November. Das hat sich wirklich nach unten geschraubt.
Also würdest du denn sagen, die Sorgenfalten von Andreas Dressel sind so mittelgroß oder muss er sich doch große Sorgen machen?
Naja, also er sagte heute schon sehr klar, dass man die Hamburger Wirtschaft auf jeden Fall wieder in Fahrt bringen muss. Und natürlich muss der Bund als Ganzes, die gesamte deutsche Wirtschaft auch wieder in Fahrt kommen. In Hamburg will er das vor allem durch Infrastrukturprojekte erreichen. Das hatte ich ihn danach auch nochmal gefragt nach der Konferenz. Er meinte, dass eben Schienen und Straßen und der Hochschulbau und Schulbau und auch die Digitalisierung, dass das alles wichtige Driver sozusagen wären, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und dafür will er 2 Dinge einsetzen. Erstens das Sondervermögen vom Bund. Da kommen ja in den nächsten 12 Jahren beachtliche Summen nach Hamburg. Und zweitens eben auch die Möglichkeit, dass man ein bisschen mehr Geld borgen kann, also die Kredite. Auch da wurden ja die Regeln ein bisschen gelockert und das will er auch ausnutzen. Nicht um jetzt neue Maßnahmen anzustoßen, aber schon um die Finanzierung von Infrastrukturprojekten zu sichern und die wirklich auch so schnell wie möglich auf die Beine zu stellen. Das ist so seine Absicht und das ist für ihn auch die wirklich die Schlüsselmaßnahme für die Hamburger Wirtschaft. Also gerade den Bausektor, aber eben auch viele andere Bereiche, die ebenfalls profitieren würden, wenn die Wirtschaft insgesamt durch solche großen Dinge in Schwung kommt. Zum Beispiel auch die Science City Bahrenfeld. Das ist ja ein riesiger Wissenschaftscampus. Das kurbelt natürlich eine Menge an, wenn der Bau in diesen Bereichen vorangeht.
Hoffen wir mal, dass dann vielleicht die nächste Steuerschätzung schon ein bisschen besser aussieht. Vielen Dank, Jenny.
Gerne.
Das war's für heute. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause in Hamburgs unterschätzte Perle Langenhorn. Morgen bin ich aber wieder da. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren sonnigen Feierabend. Abonniert diesen Podcast gerne noch, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Macht's gut, bis morgen.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.